Heute im Birdgang Powerlifting Podcast. Step by Step zurück zum Soft Sleeve. Und unser Weg zum Top Coach.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Birdgang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, diesmal wirklich. Und ich sitze hier in einer übermüdeten Dreierrunde mit meinen werten Kollegen und reizenden Co-Hosts aus den jeweiligen Hauptstädten Wien und Berlin, Mr. Kona-Maus und Maxi Vincent Raven Rabe. Es ist ein etwas grauer Donnerstag, Vormittag im wunderschönen Leipzig. Und wir haben uns heute hier zusammengefunden, um die wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Aber allem voran möchten wir euch bitten, ein wenig mit uns zu interagieren. Nämlich seht ihr hier auf Spotify oben links in der Ecke einen Sterne-Button und dort könnt ihr direkt mal eine Bewertung dalassen. 5 Sterne für den besten Powerlifting-Podcast im deutschsprachigen Raum. Und der Welt eigentlich. Klar.
Selbst, im Universum würde ich fast sagen. Universum. Ich habe die Saturn-Statistiken noch nicht, aber.
Da müssen wir nochmal nachfragen. Von unserem Korrespondenten auf dem Planeten der Ringe. Und
unser Korrespondent Stephen Hawking. Wenn ihr für diesen Qualitätscontent 5 Sterne da lassen wollt, dann wäre jetzt der richtige Moment. Unser Ziel ist es, bei der 75. Folge auf 75 Likes reinzukriegen.
75 Likes, Alter.
Und
stabil, Weltrekord.
Ja, das ist ja kein Ziel, ne? Das ist ja. Ist ja schön. Okay. Es wird wieder um Powerlifting gehen, ich verspreche das. Kona, mach mal was, bitte.
Kona, mach mal Powerlifting.
Powerlifting.
Heb mal 300 jetzt.
Hantel, komm, runter. Ey, warte, mir fällt gerade auf. Wir haben ja die letzte Folge aufgenommen. Da war ich ja vor meinem Wettkampf.
Richtig, oder? Wir können ein bisschen recappen.
Recapped.
Recap Time.
Und gerade alle wieder die 5 Sterne weggenommen.
Und 1.
0.
Nicht, wenn sie hören, dass Kona
absolut schlecht geschlafen hat.
Nee, den Wettkampf nochmal. Das war was. Wir wollten über den Wettkampf reden.
Ja. 1,80, männlich, österreichischer Staatsbürger.
Letzte Woche war das Battle of the North. Das ist hier die oberösterreichische und niederösterreichische Landesmeisterschaft zusammengelegt zum Battle. Eigentlich echt ein geiler Wettkampf.
Er sah auch sehr crisp aus, ne? Also muss man schon sagen, wir haben ja gefeiert und nebenbei in den Wettkampf reingeguckt und sah schon sehr geil aus. Also Shoutout an Rising Productions hat wieder gemacht, ne?
Das ist schon sehr next level auf jeden Fall. Da muss man echt mal ein dickes Shoutout geben, weil das ist auch nicht normal und ich glaube, jeder wünscht sich, dass es so ist, aber das ist wirklich oberste Klasse.
So, jetzt erzähl von deinem Wettkampf.
Ja, okay, Mann, beruhig dich doch mal.
Erzähl, wie du 300 gehoben hast.
Ich habe 300 gehoben. Die waren die hässlichsten, rundesten 300, die ich in meinem Leben gehoben habe. War eigentlich ein ganz guter Wettkampf. Also waren ja vor allem mit zwei Zielen bin ich rein. Erstmal Quali machen für Stoats. Und dann noch einfach Spaß haben. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das Sidequest war auf jeden Fall, dass meine Hüfte nicht explodiert. Habe ich auch gemacht. Also
hast du sie explodieren lassen oder?
Nein, sie ist okay. Sie ist okay.
Okay. Wir hatten es ja mitverfolgt und ich glaube beim Squat bist du noch lachend von der Bühne so ein bisschen gehumpelt.
Ja.
Da dachte mir so, naja, zumindest lacht er noch, mal sehen. Beim Deadlift, da haben wir auch schon direkt beim Anziehen gesehen, dass du so ein bisschen Position verloren hast und dann sah es nicht mehr so nach einem Lachen aus, als du von der Bühne bist. Da haben wir schon gedacht, ach du Scheiße.
Also beim Heben, das war wirklich quatschig, weil sonst habe ich ja eigentlich keine Probleme mit der Hüfte im Heben gehabt jetzt. Aber ich glaube einfach durch diese Fatigue vom Beugen habe ich das dann auch ganz gut gespürt. Fatigue-Single. Ich bin auch dafür, dass wir Fatigue-Single aus unserem Wortschatz streichen und wir nennen das Ding ab jetzt einfach nur noch den Vertingel. Fänd ich super, wenn wir das so implementieren würden.
Allein dafür würde ich schon anfangen, die zu programmen.
Ich habe es auch irgendwie so gelesen, als würdest du da irgendein komisches Wort erfinden. Ne?
Brutal.
Ja, auf jeden Fall habe ich da dann einfach gemerkt, also ich habe im Open eine 285 gemacht, um die Quali zu holen. Und
hat das gereicht, dann dann schon?
Ja, also die waren 650, 65, nee, warte mal, 660 habe ich dann gemacht. Was hab ich gemacht?
65.
Weiß ich nicht mehr.
Ich bin ja gar nicht qualifiziert.
Oh shit. Wer bin ich überhaupt? Wir schauen mal ganz kurz noch auf Open Powerlifting. Ich habe gemacht 665. Ah, okay, 650 war die Quali. Ja, und auf jeden Fall habe ich 285 und dann 300 gemacht. Und bei den 300 habe ich schon gemerkt, Alter, da hat, also, ich glaube, man hat es echt gut im Stream gesehen, wie ihr es schon gesagt habt. Die Hand ist erstmal komplett zur linken Seite irgendwie rüber geschiftet. Ich habe wirklich gar nichts mit den Beinen gemacht. Also die waren wirklich einfach nur da. Und dann habe ich so richtig schön gemerkt, ja, da ist einfach kein Kraftoutput gewesen. Also da habe ich einfach nichts gemacht. Ich habe wirklich einfach gezogen. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, für was einen dritten riskieren? Also erstmal wäre da nicht mehr viel gegangen. Und für was? Also ich meine, Quali hatte ich dann safe. Und war dann bis dahin guter Wettkampf, bin dann nochmal raus, um einen kleinen Shoutout zu geben und nochmal mich bei den Karis zu bedanken und um meinem guten Bro Luki Pühlmann, Shoutout, ein bisschen mehr Zeit zu geben für seinen letzten Heber. Ja, war ein bisschen nervig, weil ich dachte, im Heben geht mehr, aber wir haben auch wieder ein bisschen was draus gelernt, nämlich ich glaube, dass 4+1 Wochen nicht so gut sind für mich wie so 3+1 Wochen, also wenn ich jetzt 4 Wochen mache und dann eine Taper-Woche. Ich habe mich schon gut fertig gefühlt in der Taper-Woche und irgendwie das auch nicht so richtig rausbekommen. Und dann war es halt auch klar so, da wird jetzt nicht mehr so viel gehen. Obwohl sich das Warm-Up eigentlich im Heben sehr gut angefühlt hat, muss ich sagen. Also ich habe 260 im letzten Warm-Up gemacht im Backstage und dann mit 285 raus. Das waren eigentlich gute Calls, aber bei den 300 habe ich einfach gemerkt, nee, soll heute nicht sein, ist auch okay.
Ja, witzig, weil du fährst ja, du meinst ja auch gerade, leicht gibt's nicht bei euch im Coaching, also es wird, du musst ganz schön hasseln, ne?
Shoutout an Sebastian Breine, der sich wirklich denkt, Woche 1, haha, du wirst geknechtet, hahaha.
Die Sleeve-Thematik ist ja immer noch sehr präsent und wir sind ja jetzt auch am Coaching-Ende der Beziehung mit der Umstellung konfrontiert und bei mir gibt's natürlich auch so die ein oder andere, ja, also ich würde sagen, wir sind mit dem Problem konfrontiert und bei mir ist es auch so, dass wir da versuchen langsam jetzt rüber zu cruisen. Ich habe natürlich auch die Hoffnung, das muss ich auch ehrlich sagen, dass irgendwas sich noch dreht und die sagen, nee, also wir nehmen das wieder zurück und wir lassen es erstmal so zumindest bis Ende der ursprünglichen Laufzeit. Aber ich habe jetzt auch viele Block-Recap-Gespräche mit meinen Athletinnen und Athleten geführt und da war auch so die Frage nach meinem Stimmungsbild dazu und habe ich gesagt, ich bin so 70-30 eigentlich auf der Seite, dass es so bleibt und sich nicht nochmal verändert. Und dass ich dann eher jetzt in nächster Zeit anfangen würde oder empfehlen würde, die Umstellung zu beginnen. Und ja, bei einigen meiner Leute ist es so, dass die ohnehin schon ihre Secondary Days, also so Post-Squats und sowas, eh schon in weichen Sleeves machen. Und für die ist dann die Umstellung auch nicht so heftig. Und ich glaube auch, dass es so insgesamt, glaube ich, ganz, ja, eigentlich kein Riesenproblem wird. Ich habe eine, die hat bisher überhaupt noch nie in Sleeves gebeugt. Und da habe ich dann gesagt, naja, also dann kaufen uns sowieso erstmal einfach die, die dann ohnehin erlaubt sein werden und werden dann die A7 Stiff, nicht Rigor Mortis, Stiff, ausprobieren und gucken, wie sich das ausgeht dann bei der Beuge. Ja, aber wie ist denn da bei euch die Erfahrung bisher? Kona hat sich ja extra SPDs gekauft. Wie ist denn da die Action gerade?
Ja, also mich hat das Thema richtig genervt, weil, also nicht mal aus dem Standpunkt, dass ich jetzt andere Sleeves nehmen muss. Meine Beuge ist gerade so kacke durch die Hüfte, da ist es, glaube ich, sowieso ein kompletter Rebuild, das ist okay. Mich hat das eigentlich nur in dem Standpunkt genervt, dass ich jetzt einmal happy war mit meinen Sleeves. Ich habe die angezogen ohne Socken, ausgezogen ohne Socken, die waren angenehm zu tragen. Ich habe das Gefühl, ich hatte Support, sind nicht kaputt gegangen. Geil. Dann habe ich mir ewig überlegt, was kaufe ich mir denn jetzt? Weil irgendwas brauche ich ja. Und das ist irgendwie schon richtig schwer, weil da sind ja wieder, jeder hat wieder andere Meinungen und jeder reviewt wieder einen anderen Sleeve und der sitzt dann so und so und das hat mich dann wieder genervt. Ich muss Kohle ausgeben. Ich muss wieder das Ding da aus Timbuktu bestellen mit 40 Euro Versand. Dann muss ich 3 Paar Sleeves bestellen, weil laut Größentabelle habe ich irgendwas zwischen XS und 3XL. Dann muss ich das Ding ja wieder zurückschicken und dann musst du dir ja auch wieder Versand zurückbezahlen, weil übernimmt ja keiner den Rückversand. Also habe ich jetzt einfach bei einem Bro von mir mal die SPDL angezogen. Die waren sehr easy anzuziehen. Der ist ein 120er, beugt 310. Ich beug keine 310, deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme einfach die M und Ende. Hab die angezogen hier, also habe sie mir bestellt. Die waren am nächsten Tag dann da. Shoutout SPD Austria. Nee, eigentlich keinen Shoutout. Halt, stopp, nehmen wir zurück. Kein Shoutout SPD.
Oder Reverse Card.
Maxi, mach bitte so einen Rewind-Sound.
Das kann ich wirklich machen.
Ich lieb's, dass Maxi wirklich der Cutter ist. Das ist super wichtig, dass jemand das wirklich mit Verständnis macht. Ja, und dann habe ich die angezogen und es war halt wieder so wie dieser Pain wie früher. Dir tun so richtig die Fingerkuppen weh, wenn du diesen Sleeve da anziehen musst. Stimmt. Der rollt sich 18 Mal auf. Ich habe mir so ein Kilo Haare aus meinem Bein rausgerissen. Richtig unangenehm.
Aber war das jetzt der Powerlifting-Sleeve oder war das dieser reguläre?
Nee, ich habe mir den Powerlifting-Sleeve bestellt jetzt. Okay. Ja.
Ich dachte, du hattest die L an und meintest, die war okay.
Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt im Training noch nicht angehabt. Ich habe ihn jetzt zu Hause mal angehabt. Also jetzt gefühlt so zu Hause habe ich das Gefühl, dass der hat mehr, gibt mir ein bisschen mehr als mein A7 Sleeve. Der ist schon sehr groß und sehr ausgeleiert auf jeden Fall. Aber ja, ich sehe das dann, wenn ich das mal wieder anziehe. Ich finde es gerade, jetzt ist es sowieso nicht schlimm, weil ich jetzt nicht irgendwie in einer super gepiekten Beugephase hier mein Sleeve gerade wechsle, sondern ja, das jetzt sowieso immer noch mit der Hüfte das Ding ist. Die Gewichte sind eigentlich alle relativ leicht und daher ist es okay.
Was ist denn mit deinen Athleten?
Ja, von meinen Athleten haben jetzt alle noch Wettkämpfe, die gerade noch in dem Bereich sind, wo die erlaubt sind. Das heißt, ja, bis dahin gibt's noch eigentlich keine Umstellungen, bis auf 2. Der eine beugt schon immer in den normalen SPDs und eine andere Athletin hat auch SPDs, die Powerlifting Sleeves. Ja, also für die ändert sich dann auch nichts in dem Moment.
Ich hatte auch ein paar noch auf Reserve, die haben noch auf den KSV Cup oder so gewartet. Das hat sich jetzt erledigt und da hätten die dann auch in den Stiffs noch gebeugt. Aber ja, jetzt haben die ersten schon geswitcht und da ging es von Unwohlsein, bis ist mir egal, zu Drama über. Also ja. Für viele ist es dann halt wirklich eine krasse Umstellung. Warum ich das auch nochmal aufgreifen konnte, wir haben ja schon mal ein bisschen drüber geredet. Mittlerweile glaube ich, dass dieser Trend mit den Stiff Sleeve und auch mit Heels, da will ich gleich nochmal die Brücke schlagen, echt die Leute ein bisschen vercoacht hat, also versaut hat. So. Also die sich einfach so doll an das Equipment, ihre Technik angepasst haben im negativen Bereich und dadurch wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen ihren Progress aufgehalten haben und jetzt gar nicht mehr beugen können in normalen Sleeves. Also es gibt natürlich eine Umgewöhnungsphase, aber ich würde mich da auch selbst mit meiner Beugetechnik mittlerweile sehr kritisch sehen, mit diesem Reindumpen lassen, dass man immer mehr Kontrolle abgibt und versucht einfach den Rebound der Sleeves optimal auszunutzen. Das Problem ist, wenn du den Rebound der Sleeves optimal ausnutzt, trainierst du nicht deine Muskeln und Kontrolle. Dann machst du eigentlich genau das Gegenteil. Dann nutzt du das Equipment zum maximalen Vorteil aus, so ein bisschen wie bei Equip Lifting. Aber es gibt halt nicht denselben Support wie Equip Lifting und irgendwann hast du es halt maximiert und deine Technik aber so doll abgeändert, dass du ja mehr Also ich finde schon, dass du dann halt so stark mit den Sleeves arbeiten kannst, dass du daraus mehr Rebound bekommst und dann aber halt dadurch aufgibst, wirklich aktiv Muskelspannung aufzubauen. Das sieht man jetzt halt, wenn viele wieder zurückumsteigen, ne? Dass die ins Loch fallen und gar nicht mehr hochkommen. Also habe ich schon jetzt sehr extreme Beispiele gesehen. Einfach weil die sich so auf diese Sleeves verlassen haben. Aber das zeigt ja auch, dass sich eine riesen Schwachstelle da etabliert hat, ne? Dass die gar nicht mehr aktiv ihre Muskeln benutzen und Spannung im Bein kreieren. Also ich hatte jetzt eine Lifterin, die sehr die Knie dadurch nach außen gedrückt hat. Die hatte ich relativ neu drin, wollte auch nicht viel umstellen. Und dann haben wir halt, als wir zurückgeswitcht sind, gemerkt, dass da halt gar keine Kontrolle mehr war, ne? Dass die hat halt die Sleeves als Rebound wirklich benutzt und wo die jetzt weg sind, mitunter gar keine Kraft entfalten können. Und das hat dann sehr viele Defizite, glaube ich, ein bisschen aufgedeckt, aber auch natürlich wiederum Chancen, ne? Wo man sieht, hey, vielleicht hat deswegen das vorher ein bisschen stagniert und ging nicht mehr weiter, weil man komplett die Kontrolle über den Druck in den Boden bringen verloren hat. Und da würde ich mich mitunter auch mit reinzählen. Also, dass ich dann mitunter ja auch, ich hatte Sprunggelenksprobleme manchmal auf der rechten Seite, vor allen Dingen, wenn ich so schwere Beugen hatte. Ich weiß noch damals so 170 auf dem Sechser oder sowas oder Siebener. Den nächsten Tag echt sich scheiße angefühlt hat. Nach zwei Tagen ging es dann wieder im Sprunggelenk. Und dann ich mittlerweile gemerkt habe, dass auch einfach meine Füße nach innen geklappt sind, weil ich mich einfach unkontrolliert runterballern lasse. Sehr präzise halt diesen Rebound genutzt habe. Aber irgendwann limitiert dich das dann auch in deiner Kraftentwicklung. Und ich habe das Gefühl, dass bei manchen Leuten auch dieses feste Schuhwerk, wie jetzt diese Heels, sage ich jetzt einfach mal generell, die so eine sehr, sehr harte Sohle haben, dass die auch dazu führen, dass die Fähigkeit zu pronieren ein bisschen verlieren. Da auch oft einfach hinklappen, umklappen, die Fersen abheben. Und wenn du halt barfuß squattest, dann wird dir das halt weniger passieren, dass deine Fersen abheben. Wenn du aber ein festes Schuhwerk hast, das komplett stabil ist, dann kann man das schon eher machen, dass man auf dem Schuh hin und her wippt, ohne dass man, ja weiß ich nicht, komplett zusammenbricht, sage ich jetzt mal. Was aber halt im Moment so dir vielleicht ganz gut funktionieren kann, um dein Problem zu kaschieren, sage ich mal. Aber es behebt natürlich überhaupt nicht das Problem, dass du gleichmäßigen Fußdruck aufbauen kannst, dass du ordentlich pronierst und sich da die Leute auch so ein bisschen einen Fehler einheimsen. Und Falk hat gerade gesagt, ohne Sleeves den einen Tag beugen oder irgendwie sowas in einem Secondary Day. Ich sehe damit unter jetzt auch einen Case bei Tempobeugen. Man muss natürlich mal abwägen, ne? Kann man natürlich dann irgendwie weniger Gewicht machen und dann hat es vielleicht weniger Übertrag. Aber was mir dann direkt eingefallen ist, was ich jetzt gerade bei vielen Liftern mache, wo ich merke, dass sie halt so eine Pronationsschwäche haben. Ich und Pfeife konzentrieren uns ja gerade viel drauf so oder generell über Anatomie und Fußdruck aufbringen. Mir ist sehr aufgefallen, dass sehr viele Lifter abheben und dass ich dann vielen Liftern gesagt habe, die in Heels beugen, okay, wir machen so ein Secondary Day Tempo auf einer Rampe, dass du halt den Heel hast, aber ohne, dass du halt barfuß dabei sein kannst. Und dann ist mir eingefallen, Steve DeNovi hat das damals in einem Video als eines seiner Top-Variationen, also die drei Top-Variationen für Beuge, war glaube ich, Pause und dann Tempo, Und die dritte war auf jeden Fall barfuß. Denn er meint, er versucht immer, dass irgendwie seine Athleten möglichst einen Barfußtag drin haben. Und ich habe damals gesagt, so ein Quatsch, warum? Und mittlerweile sehe ich das ganz anders und verstehe, dass, ich glaube, viele Leute dieses Gefühl über Druck auf den Fuß echt verloren haben.
Würde ich auch einen Case zu machen. Ich mache eigentlich keinen Case, aber ich würde zustimmen und habe ja vorhin schon so einen Handshake gezeigt an Kona, weil wir ja sowieso die ganze Zeit Tempo gebeugt haben jetzt in den letzten Monaten und für uns, glaube ich, dürfte die Umstellung nicht so heftig sein. Ich bin ehrlicherweise noch nicht so richtig ambitioniert, das zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her, beziehungsweise war bei mir noch nicht so richtig diese Urgency da, zu sagen, bestelle ich mir jetzt sofort neue Sleeves. Ich glaube, meine Insta, die ich habe, sind sowieso nicht mehr so tight. Wie gesagt, ich habe die jetzt seit 3 Jahren oder so und trage die eigentlich in jeder Squat-Session. Die funktionieren gut und sind nicht kaputt und so, aber die sind jetzt auch nicht so super, super stiff mehr wie, keine Ahnung, wie die das vor 3 Jahren waren oder wie auch die Hansus sind oder so. Das war ja mal, würde ich sagen, auf einem vergleichbaren Level. Und deshalb denke ich, wird der Carryover nicht so heftig sein. Deshalb mache ich mir da auch nicht so eine Platte. Die Sache mit den Schuhen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ein paar Leute, die auch in Heels beugen, bei denen ich das auch verstehen kann, aber da gibt's, also die allermeisten bei mir beugen in Flats und auch so in Flats, in denen sie auch Platz haben zu spreaden, und ich würde das halt ohnehin jedem irgendwie versuchen zu empfehlen, oder wenn man in Heels beugt, dann auch wenigstens solche zu nähen, die dann eine relativ weite Toebox haben, wo man die Möglichkeit hat, den Fuß noch so ein bisschen zu pronieren. Das ist ja bei uns gerade eh so ein Riesenthema in der Beschäftigung, abseits vom Podcast und abseits von direkten Coaching-Research-Sachen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich. Ja, aber ich bin gespannt. Ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, nochmal so ein bisschen überlegt, ob ich mich nicht vielleicht demnächst mal drum kümmere, hier die A7 Stiffs ranzuholen.
Ich denke, die Instant unterstützen halt schon gut, auch wenn die ein bisschen ausgeleiert sind. Aber ich glaube, deine Beuge ist jetzt nicht so doll betroffen. Wie du schon sagst, viel Tempo gebeugt, sehr langsame Beuge, sowieso sehr, sehr viel Vorlage. Ich glaube, du wirst jetzt nicht so krass betroffen sein.
Ich glaube, das, was für viele erstmal eine Umstellung ist, ist natürlich diese Bottom Position. Wenn du, glaube ich, nicht diesen, wie du es schon vorhin gesagt hast, diesen Rebound Bounce von unten mitnehmen kannst. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich erstmal so subjektiv das Beschissenste sein, weil du dir denkst, boah, ist das gerade schwer. Aber vielleicht hilft es auch einfach manchen, mal so ein bisschen besseres Positioning von unten rauszuhalten. Und vielleicht ist es ja auch eine Wunderheilung für meine Hüfte. Ich rede mir das jetzt einfach ein, das ist eine Wunderheilung für Hüfte, weil dadurch habe ich weniger Bounce und die Knie sind, muss ich besser fixieren, aka mehr Hüftgains.
Eine Empfehlung würde ich noch aussprechen. Ich hätte jetzt vorher empfohlen, weil du auch gesagt hast, du hast jetzt noch ein bisschen gedrückt davor. Ich hätte immer jetzt noch seit letzter Woche gesagt, so früh wie möglich halt wechseln, es sei denn, man hat jetzt gerade einen Wettkampf vor der Tür, dann natürlich danach. Ja. Aber weil du dann einfach mehr Zeit hast, dich umzugewöhnen. Und es wird halt erstmal scheiße und man muss halt irgendwann sagen, okay, ich tue es mir jetzt an, und dann läuft es auch vielleicht erstmal nicht so gut. Mittlerweile würde ich das vielleicht noch ein bisschen anders angehen. Erstmal würde ich drauf gucken, also ich würde erstmal den Respekt davor ausbauen, dass das wirklich psychologische Schwierigkeiten sein kann für manche Leute. Und dass man das auch akzeptiert und damit auch umgeht, dass es auch eine große Entscheidung ist und dann auch sagt, hey, lass uns wirklich super leicht einsteigen, vielleicht auch erstmal auf Reps, Topsatz raus oder sowas, vielleicht auch vielleicht erstmal darüber reden, ne, dass es natürlich eine Umstellung ist und das auch ernst nehmen. Aber ich würde, glaube ich, nicht mehr jetzt den Cold Turkey quasi machen und irgendwie direkt switchen von einem auf den anderen Tag. Ich habe mir jetzt bei einer Athletin überlegt, dass es vielleicht dann wirklich auch für den Kopf besser ist, dass man zum Beispiel erstmal eine zweite Session Tempo ohne Sleeves macht und dann halt so einen Gradual Übergang macht, weil ich glaube, das kann wirklich viele raushauen. Also vor allem, wenn Leute da ein bisschen Panik haben, ist das jetzt, glaube ich, meine Herangehensweise zu sagen, okay, lass uns auf jeden Fall einbeinige Sachen an einem dritten Tag machen, dass du auch lernst, wieder das Bein ordentlich zu belasten in der tiefen Beuge. Dann würde ich vielleicht sowas anfangen wie Leg Press und Hack Squats erstmal leichter zu machen, Higher Rep und dafür aber auch ohne Sleeves. Erstmal nur für dieses Feeling, dass es nicht komplett einen übermannt, sag ich mal. Und halt diesen Secondary Day einzuführen, wo man sleeveless beugt, den dann langsam zu steigern, vielleicht mit einem Topsatz. Der wird ja dann sowieso erstmal nicht so schwer sein, dann kann man vielleicht auch einen zweiten Topsatz reinnehmen. Und wenn man sich dann da sagt, okay, langsam habe ich mich gefühlt, dann kann man halt, glaube ich, komplett switchen. Ich glaube, das ist für die meisten dann der sicherere Übergang, weil ich merke, dass es Leute mitunter sehr emotional und halt sehr mitnimmt, ne?
Ich glaube, da braucht man wirklich auch ein bisschen Feingefühl aber ich glaube, so eine geile Mischung aus Feingefühl als Coach und auch als Athlet zu wissen, okay, da ändert sich jetzt halt ein paar Sachen, das ist eine notwendige Änderung, und wir wissen alle so, im Long Run, wenn du hier 10 Jahre Powerlifting durchziehst, ist jetzt mal ein Monat Sleeves-Umstellung wirklich wenig. Aber ich glaube, gerade als Athlet solltet ihr auch bewusst sein, gut, es wird sich jetzt für ein paar Sessions auch mal kacke anfühlen, das ist voll okay. Und dann panik nicht gleich nach den Sessions und sag, oh nein, ich muss jetzt wieder, Inter war so viel besser, A7s waren so viel besser, ich mache jetzt wieder die Umstellung, um mal wieder den guten Vibe zu fühlen. Das bringt halt auch nichts am Ende. Weil, ja, du hast halt auch, irgendwo hast du keine Wahl. Und ich meine, selbst wenn wir jetzt noch ein Jahr in den Sleeves hätten, dann kommt die Umstellung in einem Jahr. So,
ja, ja,
also die Umstellung safe, wird halt, ne, kommen anscheinend. Und ich glaube, es ist auch jedem klar, dass das kommt, weil das, was jetzt noch nach den Intern gerade so passiert ist mit den Sleeves, das ist halt schon, ich meine, manchmal war ja die Frage so, ist das noch Raw? Ist auf jeden Fall gerechtfertigt, die Frage.
Mhm. Vor allen Dingen, wenn dann Leute sagen, ich kann gar nicht mehr ohne Sleeves squatten, so, dann versuche ich es jetzt gar nicht so. Das.
Ja gut, das ist sowieso Quatsch. Also ich glaube, da muss man sich wirklich einfach nur mal ein bisschen drauf einlassen und dann vielleicht auch mal Training sein lassen und nicht alles überdenken und wirklich einfach nur sagen, ich gehe ins Training, beug meine 5 Sätze, haben sich nicht gut angefühlt, ich gehe raus, fokussiere mich halt vielleicht in den paar Wochen mehr auf Bank und Heben und mach halt die Beuge, lass halt Beuge sein und lass Training sein, weil es geht ja jetzt auch nicht drum, sich in dieser Umstellungszeit stark zu fühlen, sondern am Wettkampf. Und das ist jetzt gerade auch so erstmal ein Fundament für das, was man da aufbaut.
Also die Frage mit dem, ist es noch Raw, würde ich gerne mal aufgreifen. Und ich finde die tatsächlich immer so, also du hast gesagt, die ist gerechtfertigt. Ich muss sagen, ich finde die immer so ein bisschen affig, weil, also so das Konträre zu Raw ist ja equipped. So. Und wenn man sich einmal im Leben auch gern mal live, aber auch gern einfach auf Videos reingezogen hat, was Equipped Sport ist, holy fuck. Also das ist ja wirklich eine komplett andere Welt.
Klar,
ich meine, klar, da wo ich bei dir auf jeden Fall mich anschließen würde, ist diese Abhängigkeit, auch diese psychische Abhängigkeit davon, in Stiff Sleeves zu trainieren oder auch in Heels zu trainieren und so. Ja. Man muss, glaube ich, den Raum lassen oder man muss lernen, den Raum zu lassen, neue Dinge auszuprobieren oder sich auch umzugewöhnen. Das gehört im Sport einfach dazu. Und wie du gesagt hast, ne, Beuge sein lassen und Training sein lassen. Man muss sich nicht fertig machen. Man muss sich auch nach 3 Wochen noch nicht fertig machen, wenn es sich noch nicht anfühlt wie, ich habe jetzt vor 3 Wochen Bestleistung in Insta oder in A7 oder was weiß ich halt in Super Stiff Sleeves gebeugt und muss mich jetzt umgewöhnen, in weicheren Sleeves zu beugen. Ja,
ja.
Man muss sich umgewöhnen. Das ist völlig klar. Es ist einfach ein anderes Gefühl. Keine Frage. Aber man muss sich auch den Raum und die Zeit dafür geben, sich umzugewöhnen. Und man kann nicht erwarten, dass man in einem Block jetzt genauso gleich viel beugt wie vorher, sondern man muss einfach, es sind technische Anpassungen. Ne? Wir haben jetzt jahrelang in anderen Sleeves gebeugt, die einfach ein gewisses anderes technisches Skillset zulassen, als das mit den weicheren Sleeves ist. Aber Leute, guckt es euch an, die Leute auf der Welt, die Top-Dogs in allen Gewichtsklassen, haben alle irgendwie in weicheren Sleeves gebeugt und es hat auch funktioniert. Also klar fühlt sich scheiße an, aber mit ein bisschen Umgewöhnungszeit wird das genauso gut laufen wie vorher. Jemand, der gut beugen kann, kann einfach gut beugen und es ist nicht vom Sleeve abhängig. Versucht euch da einfach den Raum zu geben und das zuzulassen und nicht irgendwie potenzielle Schmerzen zum Beispiel an euer Material zu knüpfen. Das wird nie der Auslöser sein. Also wenn ihr Schmerzen habt, wenn es wirklich irgendwelche Probleme und Verletzungen gibt, Sleeves werden das nicht für euch lösen. Also langfristig nicht. Vielleicht ist es jetzt kurzfristig, fühlt sich anders an und es fühlt sich vielleicht auch poppier und besser an, weil man sich ein bisschen mehr auf Material verlassen kann. Klar, keine Frage, aber das werden die Sleeves nicht für euch regeln. Also das ist mein Take dazu.
Der einzig wahre.
Ich glaube auch wichtig ist, sich diesen Schritt zurückzugönnen. Klar, am Anfang, wenn man umgestiegen ist zu Stiff Sleeves, hat man ja auch gesagt, oh, das bringt instant 5 Kilo mehr. Oder wenn man sich wirklich besser gefühlt hat in Stiff Sleeves, ist es auch wichtig, aktiv diesen Schritt wieder rückwärts zu machen und nicht zu sagen, ich beug normalerweise, keine Ahnung, 160 und jetzt erwarte ich, dass ich Ende des nächsten Blocks sofort wieder 160 beugen kann. Natürlich haben die geholfen, so, sonst hätte es ja keiner genutzt und natürlich wird man mit den Stiff Sleeves ein bisschen stärker, man ist ein bisschen weniger stark mit den anderen Sleeves, beziehungsweise man kriegt nicht mehr den Boost aus dem Equipment. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, das zu acknowledgen und zu sagen, ich beug nicht mehr 160, ich beug halt wahrscheinlich weniger, wir sehen, wo das ist, mal sagen, okay, ich setze mal 10 Kilo weniger an und vielleicht auch eher zu sagen, nicht schaffe ich jetzt den nächsten Block keinen neuen PR, sondern sich zu fragen, was war denn mein letzter Nicht-Stiff-Sleeve-PR? Und zu sagen, lass mal da anknüpfen. Und wenn ich mehr als das mache, ey, bumm, Fortschritt. Und alle müssen da durchgehen. Und ich glaube, jeder, der damals geswitcht ist von weichen Sleeves auf Stiff Sleeves, gab ja zwei Lager. Die einen haben gesagt, ja, ist schon besser, aber das macht jetzt auch nicht viel aus, ne? Alle die Leute sollten auch dann wissen, nach einer kleinen Umgewöhnungsphase wird es dann auch nicht mehr so viel Unterschied machen. Und selbst alle Leute, die gesagt haben, das ist der Game Changer, das ist so krass mit den Stiff Sleeves. Was haben die dann verändert? Haben die direkt 20 Kilo mehr gebeugt? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht 5 Kilo mehr oder bei Reps irgendwie 5 Kilo mehr. Okay, dann kann man ja jetzt sagen, hey, mein Ziel ist es jetzt einfach wieder minus 5 Kilo auf meine Reps zu schaffen mit ohne Stiff Sleeves. Und dann hat man ja die Erwartung schon erfüllt. Also nicht die Erwartung zu hoch ansetzen und auch wirklich aktiv, glaube ich, diesen Schritt einmal zurückgehen. Den müssen ja alle zurückgehen.
Jetzt die alles entscheidende Frage. Was war denn euer letzter Soft Sleeves PR? Ich erinnere mich, ich habe mal 195 auf dem 4er at 10 gebeugt. Also at 9,75. Das ist schon wirklich sehr lange her. Danach habe ich tatsächlich irgendwann das erste Mal die Insta gebraucht gekauft und ja, seitdem ewig die Insta gehabt und dann irgendwann die A7s. Das war alles.
Ich habe auf dem Berlin Strength Raw Meat, Shoutout ans Berlin Strength, 2021, glaube ich, 242,5 gebeugt.
Und Alter, das ist saftig.
Ist dein PR nicht sogar dann in Dings?
Bitte?
Dein PR ist das dann wahrscheinlich auch in Soft Sleeves oder wie auch immer.
Nö.
Nee?
Mein PR sind 275 in Insta auf dem TBB, auf der TBB Open 2023.
Oh! Hier sind weiche Sleeves. Hä, krass, stimmt, ich hatte den noch übelst lange an. Also hier finde ich einmal 180 gebeugt.
Ja, du bist ja auf die Titan dann, ne? Du hast ja die Insta nie getragen.
Ja, aber hier Story mit 185 noch in. Boah, Alter, ich bin ja richtig. Ich sag dir, die Stiff Sleeves haben mir alles versaut. Seitdem mache ich mal keinen Progress mehr, wenn ich jetzt so richtig überlege. Also ich habe dann kurz richtig Progress gemacht und dann gar nicht mehr.
Nice. Ja,
dann bring it back.
Ja, hier, back to the roots. Guck an. Das ist ja interessant.
Also ich habe damals die Sleeves zu meinem ersten Wettkampf hier in Österreich getragen. Das war der Dreiländerpokal 2022. Davor habe ich immer in SPDs gebeugt. Da war mein PR 220 Kilo und auf dem Wettkampf, dann habe ich die Insa angezogen, so ein paar Wochen vorher, habe ich dann 220 gebeugt. Also effektiv haben sie mir doch nicht das gebracht, was advertised war.
Also ich muss sagen, ich habe, ich glaube, ich kann nicht mehr genau pinpointen, wann die Umstellung war. Ich glaube, 22 auf dem Raw Meat habe ich in Insta gebeugt. Und das ist aber auch so ein bisschen in die Zeit gefallen, als ich dann angefangen habe, Coaching in Anspruch zu nehmen. Also Shoutout an Maxi Zinner. Und da habe ich dann irgendwie in 3-4 Monaten oder so bestimmt 20 Kilo auf meine Beuge gepackt. Aber da sind halt viele Faktoren zusammengeflossen. Also Vorjahr 242,5 gebeugt. Im Jahr drauf halt 265 oder 60, 65, ich glaube 65. Also da war schon echt ein bisschen Action da und ich würde es aber, wie gesagt, nicht genau pinpointen, dass das irgendwie auf die Sleeves fällt. Da sind halt viele Faktoren zusammengeflossen. Deshalb sucht euch einen Coach, ja. Macht euch nicht abhängig von Sleeves, macht euch abhängig von guter Trainingsplanung und schreibt uns eine DM. Und damit hätten wir die Werbung für heute auch abgehakt.
Am 19. Juni 2023 habe ich anscheinend 180 auf den Triple gebeugt. Und dann, ja, weiß ich nicht, 5 Kilo drauf bekommen oder sowas vielleicht. Ganz ehrlich, also mein PR jetzt neulich waren, glaube ich, 180 auf den 5 war. Da war ich sehr glücklich mit. Und das ist ja schon 2 Jahre her. Vielleicht doch ein bisschen zu doll auf die Sleeves verlassen. Ich meine, ich habe mir auch schon öfter gefragt, sollte ich einfach ein bisschen aktiv langsamer beugen? Ich glaube, jetzt habe ich die Antwort.
Ich brauche auch mal ganz dringend wieder ein Squat PR. Holy shit.
Kannst du auch laut sagen.
Ach, hier.
Bei mir wird es eine Weile dauern.
Ja, aber und da grenzen wir uns vielleicht ein bisschen ab von der einen oder anderen Person, die sich dann sehr abhängig von den Sleeves macht. Wir kriegen das schon hin irgendwann. Wir nehmen uns die Zeit und dann wird das wieder.
Safe.
Gut. Thema abhaken. Ich hätte eine Frage an euch. Es ging tatsächlich um Coaching. Ich habe eigentlich erwartet, dass er mich fragt, hier, wie sieht's denn aus? Hast du noch Spots frei? Nein, leider nicht. Also das war nicht die Frage, sondern die Frage war, ja, wie sieht das denn aus, wenn man in, oder wie bin ich ins Powerlifting-Coaching reingekommen? Was sind so notwendige Qualifikationen? Womit sollte man sich beschäftigen, wenn man anfangen will, Leute im Powerlifting zu coachen, um da reinzurutschen oder damit anfangen zu können? Und ich will die erstmal an euch weiterleiten, bevor ich was dazu sage. Aber ich denke, wir sehen da die Sache relativ ähnlich.
Boah, schwierig. Also das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, auf jeden Fall sollte man schon mal den ein oder anderen Trainingsplan sich angeschaut haben und verstanden haben, warum was in einem Trainingsplan passiert und warum was gemacht wird und das nicht eins zu eins übernehmen, sondern verstehen, warum ein Athlet was macht und warum vielleicht ein anderer Coach mit einem Athleten welche Entscheidungen trifft. Das ist ganz gut. Ich find's ehrlich cool, sich sehr viele Sachen anzuschauen und sich sehr divers überall mal umzuschauen, was so gecoacht wird, was wie gecoacht wird, was so Strategien sind. Jetzt gibt's natürlich so richtig geile Sachen wie ja zum Beispiel Powerlifting Now. Also das ist schon auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache, um super kompakt und super schnell insane gute Infos zu bekommen. Ich glaube aber, unabhängig jetzt erstmal von dem Punkt, dass du so Trainingsplanung, Periodisierung, Periodisierungsmodelle und so gewandt bist, auf jeden Fall eine gute menschliche Komponente mitbringen musst. Und das, finde ich, ist mit eins der wichtigsten Sachen, weil du kannst der krasseste Coach sein, wenn du nicht kommunizieren kannst, was du erreichen möchtest oder was du von mir aus auf Athletenfeedback oder so antwortest, was du dem Athleten mitgeben willst, dann funktioniert das überhaupt nicht. Deswegen, das ist super wichtig und auch so ein bisschen so eine gute Mischung aus, du musst halt irgendwo einfühlsam sein, einfühlsam genug und trotzdem so, du machst das jetzt, wenn ich das sage, Mentalität, weil sonst wird dir da auf der, wie heißt es, auf der Nase rumgetanzt von manchen. Ja, also das ist super wichtig, da einfach Kommunikationsskills zu haben und das ist natürlich ein fortschreitender Prozess. Also du kannst jetzt nicht da so ein das durchgespielt haben und dann coachen, sondern das lernst du natürlich auch im Coaching und da lernst du auch sehr viel aus Fehlern auf jeden Fall, die wir alle auch schon mal gemacht haben, glaube ich. Und vielleicht da auch dann ja irgendwo gescheitert sind mit Athleten oder mit der Kommunikation. Aber ich glaube, das ist mit die wichtigste Sache eigentlich, weil wenn du das nicht kommunizieren kannst und wenn du mit deinem Athleten nicht richtig kommunizierst, dann funktioniert eine Zusammenarbeit nicht und Coaching ist eben ja vorrangig erstmal eine Zusammenarbeit.
Ich habe da in letzter Zeit auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich würde meine Antwort mal ein bisschen dahin framen, was macht auch einen guten Coach aus, meiner Meinung nach. Also, was du nicht im Coaching bekommen wirst, ist viel Geld verdienen. Du wirst nicht easy dein Hobby zum Beruf machen können, im Sinne von, ja, wenn ich mein Hobby dann zum Beruf mache, dann macht ja die ganze Zeit alles Spaß und es ist viel, ich muss viel weniger arbeiten als in einem Job.
That's where you're wrong, kiddo.
Ja, weil ich der Meinung bin, früher hat das vielleicht funktioniert und früher war das auch vielleicht nicht so schwer, wie bei allen, wenn man einen neuen Markt erschließt, so eine neue Branche. Mittlerweile ist der Markt extrem gesättigt. Genau deswegen, weil es halt die Leute gedacht haben, ey, dann kann ich ja nebenbei so ein bisschen Coaching easy machen und alles wird tutti so, ne? Das funktioniert auch am Anfang, wenn du der Einzige bist, der das anbietet. Und ich finde, wenn du heutzutage aber als Coach dir was aufbauen willst, dann musst du halt 100% invested sein und Bock drauf haben. Ich sehe das halt ein bisschen wie, wenn du Fotograf werden willst oder Musiker, das nebenbei erstmal machen und anzufangen ist eine Sache. Wenn du aber sagen willst, ich will das wirklich als Beruf machen oder sehr, sehr ernst nehmen, dann kannst du das nur machen, wenn du gar keine, also wenn in deinem Kopf, weil du das so sehr willst, keine Alternative besteht. Das heißt, selbst wenn du was anderes machen würdest, willst du das trotzdem die ganze Zeit machen. Und wenn du nicht dieses extreme Verlangen danach hast, wirklich invested zu sein, zu lernen, zu wissen wollen, wie das funktioniert und alles bereit bist zu machen, damit deine Athleten stärker sind, weil es halt dir vielleicht noch wichtiger ist als dein eigenes total oder so. Dann kannst du es vergessen. Früher hat es super geklappt. Dann hast du so ein bisschen nebenbei, ja, komm, ich coache hier ein paar, drei Leute, verdiene da meine 200 Euro. Das hat früher funktioniert, heute nicht mehr. Es gibt einfach viel zu viele Leute, die das schon machen. Gibt noch ein paar Leute, die sich mit diesem Modell meiner Meinung nach super durchschlagen. Die kennt man halt vom Namen her. Und ja, ich finde aber, als Coach musst du schon sehr doll das einfach wollen. Und dann ist nicht die Frage, was gucke ich mir an? Dann ist ja die Frage, warum hast du noch nicht schon alles angeguckt? Und wenn du noch nicht damit fertig bist, fang an. So, guck dir alles an, was dich interessiert. Also was du wissen musst, um der Krasseste zu sein und um das Gefühl zu haben, ich weiß genau, was ich tue, um meinen Athlet besser zu machen. Ich meine, klar, man kann fragen, wo soll ich anfangen? Finde ich auch Powerlifting Now eine gute Quelle. Steve DeNovi und Dings, Marcellus Wallace haben sehr viel Content for
Williams. Wallace ist
Hast du so einen Film da? Nee, Marcellus Williams, ja genau, Swole Fässer, machen sehr viel Free-Content, David Woolson, Data-Driven Strengths, erwähnen wir dauernd, hör dir ganz viele Podcasts an. Alle Coaches, das gab es früher wirklich nicht, da war das mal so, Alter, es gibt dieses eine Video von dem oder es gibt Johnny Candido, der dir sagt, wie du Powerlifting machen sollst. Heute, und das meine ich auch so ein bisschen, dass sich Leute meiner Meinung nach drauf ausruhen, dass sie damals einfach da waren, als es noch nicht so überrannt war, der Markt, ne? Da haben die Leute Powerlifting-Coaches wirklich gesucht und es gab halt wenige im deutschsprachigen Raum und dann hast du halt da easy Leute bekommen. Und ich finde, diese Unterscheidung, was die von uns unterscheidet, ist, die bilden sich nicht weiter. Die machen seit 20 Jahren ihren Mist. Wir haben mitunter alte Pläne ja auch manchmal von irgendwo bekommen und die sehen aber auch aus wie die jetzigen Pläne von denen. Und wo ich mir dann, klar, man kriegt auch gute Athleten, man hat auch Erfahrung, das will ich gar nicht bestreiten. Aber wenn ich die Leute fragen würde, wo hast du dich zum letzten Mal weitergebildet, deine Meinung geändert? Die Leute werden immer krasser, die Athleten werden immer stärker. Wo hast du das letzte Mal versucht, da anzuknüpfen? Dann wirst du wahrscheinlich hören, so, ja, ich habe ja keine Zeit, so, ne? Ich habe ja drei Hobbys, will nebenbei in Urlaub fahren, trainiere selber und will da mit meiner Familie chillen und nebenbei gehe ich halt so vier Stunden, fünf Stunden Coaching arbeiten mit 40 Leuten. Dann weißt du, die werden sich halt nicht weiterbilden. Die machen halt, das ist ein bisschen wie bei Lehrern, ne? Bist du Lehrer, weil du verbeamtet wurdest und dann machst du dein Ding, was du vor 40 Jahren mal gelernt hast und sagst so, ja, hat bei den anderen auch funktioniert, warum soll ich mich jetzt ändern? Oder bist du einer, der das aus Passion macht und der sich vielleicht irgendwo in einer anderen Branche, wie Fotograf zum Beispiel, den Arsch aufreißen muss, wenn er halt, oder Musikfotograf oder irgendwas, ne, Künstlerisches. Da musst du halt einfach die ganze Zeit, oder wenn du Musiker sein willst, da ist nicht die Frage, ja, jetzt mache ich mein Hobby zum Beruf und dann wird das chillig und ich mache 4 Stunden am Tag. Nee, wenn du da irgendwie bestehen willst, musst du halt alles geben. Und ich glaube, wir versuchen das auf jeden Fall. Das gefällt mir auch jetzt super, dass wir uns zweimal die Woche oder einmal die Woche da intensiv weiterbilden. Und da merke ich auch gerade, dass das jetzt wird wirklich die Leidenschaft zum Beruf. Und da sehe ich viele andere, die interessieren sich halt gar nicht so, ne? Die bilden sich halt nicht weiter. Die denken so, ich fahre hier meinen Schuh, soll der Athlet machen und wenn nicht, soll der Athlet sich mehr anstrengen. Also die Antwort ist, fang an so, ne? Fang an. Also wenn du nicht schon angefangen hast, dann ist es wahrscheinlich sowieso nichts. Und dann versuch halt immer besser zu werden und zeig, dass du es halt ernst meinst.
Ja, ich habe das für mich auch so, also die Frage war ja, wie habe ich angefangen? Habe das für mich auch noch so ein bisschen rekapituliert. Und wie du schon gesagt hast, ne, ich habe so 2018 angefangen mit Powerlifting. Habe dann so ungefähr festgestellt, dass ich relativ gutes, sinnvolles Verständnis für Trainingsplanung habe und habe mir dann einfach mal, also klar, war ich dann sowieso im Film drin die ganze Zeit, irgendwelche YouTube-Videos geguckt von allen möglichen Leuten und selbst wenn es Pascal war oder Calgary Barbell, also die Leute, die so die OGs quasi in Powerlifting-Content sind und da dann einfach mal ein paar Leute so von meinen Freunden, bei denen ich dachte, okay, vielleicht würde das da Sinn ergeben, mal ein bisschen einfach Struktur in die Planung zu bringen, angefangen Trainingspläne zu schreiben für Lau und dann da ein bisschen rumprobiert und geschaut, okay, welche Variation macht wofür Sinn, warum machen wir die Assistenz und so. Also du musst halt, glaube ich, einfach so ein gutes Verständnis dafür haben, wie Dinge miteinander funktionieren. Und wenn du das nicht hast, dann musst du es halt entwickeln. Und wie Maxi schon sagt, also du musst halt einfach dran arbeiten und du musst halt, also dir müssen, muss klar sein, dass du mit dem Job nicht reich wirst. Du wirst halt schon irgendwie ein gewisses Standing, also wenn du es gut machst, wirst du so ein gewisses Standing entwickeln. Aber das wird,
du wirst reich an Erfüllung. An Erfüllung.
Vielleicht.
Und das muss dir reichen.
Was auf jeden Fall auch reich an viel Verzweiflung. Also du brauchst eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz. Du wirst mit den allerverschiedensten Menschentypen konfrontiert sein, die verschiedensten Bedürfnisse haben an Kommunikation, an Trainingsplanung, an Mitgefühl. Also du musst das haben wir ja schon öfter besprochen, ne? Also Coaching-Business ist Communication-Business. Du musst irgendwie in der Lage sein, auf die Sprache der Leute zu sprechen. Also du bist erstmal nicht in der Position zu diktieren, wie sich miteinander unterhalten wird. So, klar kannst du Ansprüche stellen an, was brauchst du an Trainingsfeedback, also welcher Umfang an Informationen zu welchen Bereichen des Trainings oder des Lebens brauchst du, musst du einholen, das ist das eine. Aber wie kriegst du deine Informationen, die du an die Person bringen möchtest, vermittelt? Also wie kannst du das rhetorisch verpacken, damit es da ankommt, wo es ankommen soll, ohne auf der einen Seite, wie Kona schon gesagt hat, auf der einen Seite zu lasch zu klingen mit so, naja, wäre nett, also wenn du das machen könntest, ne, wäre super, und dann, dass dir dann auf der Nase rumgetanzt wird, aber auch auf der anderen Seite zu sehr in Ultimaten zu sprechen und die Person zu sehr unter Druck zu setzen. Das heißt, du musst irgendwie erreichen, bei der Person einen intrinsischen Antrieb auszulösen, dass sie ja weiß, was hängt hier mit dem Coaching zusammen. Es ist viel Geld, also selbst wenn du jetzt als Powerlifting-Coach nicht reich wirst, du bietest halt eine Dienstleistung an, die, ich weiß nicht, was die Durchschnittspreise sind, aber bei uns halt so um die 150 Euro im Monat kosten. Und das ist, also, ja, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, naja, wofür würdest du im Monat 150 Euro ausgeben, dann würde ich schon lange überlegen, was da überhaupt in Frage kommt. Und ich habe lange mehr als 150 Euro dafür ausgegeben. Und dann denke ich mir an meinem Ende, also 150 Euro für jemanden, der, keine Ahnung, ich komme aus sehr armen Verhältnissen, das ist richtig viel Kohle. Und dafür möchte ich einen guten Service bieten, da möchte ich ein guter Dienstleister sein. Und das ist anstrengend. Ne? Also es ist nicht so, dass du eine geregelte Arbeitswoche hast. Du kannst die für dich regeln, klar, aber da wird es immer Ausbrüche geben. Ne? Also wird immer irgendwelche Notfälle geben. Du bist ja irgendwie erreichbar. Und wenn irgendwas ist und die Person, wie gesagt, 150 Euro, viel Kohle, dann möchtest du halt auch irgendwie in spontanen Situationen reagieren können. Es ist hart. Ne? Also du stehst dann halt auf, und dein Biorhythmus im maxirabischen Sinne wird sich dann ein bisschen verschieben. Da bist du halt bis um 4 wach und musst halt um 10 aufstehen. Es ist halt immer noch ein anderes. Also wirkt halt schon anders, als wenn du im geregelten Arbeitsleben um 10 ins Bett gehst und früh um 6 aufstehst. Aber Schlafzeiten trotzdem kürzer und trotzdem viel Arbeit den ganzen Tag, die da reinfließt. Und auch unbezahlte Arbeit im Sinne von, naja, wir sitzen jetzt hier zusammen, machen hier einen Podcast und versuchen da unsere Erfahrungen mit den Leuten zu teilen. Aber wir sitzen halt, und der Trend geht aktuell eher zu 3-mal die Woche zusammen und besprechen uns dann nochmal über mehrere Stunden zu konkreten Problemen oder versuchen halt Research zu Trainingsplänen zu machen und zu Körpertypen und so weiter und so fort. Es ist sehr viel coole, spaßige Arbeit. Es bockt wie Sau, wenn man Spaß dran hat. Aber die Downsides müssen einem halt auch irgendwie klar sein, würde ich sagen. Also ja, ich denke, da sind wir uns alle irgendwie einig.
Ich wollte gerade sagen, es gibt auf jeden Fall sehr viele Downsides und wahrscheinlich mehr, als man sich vorstellt. Und auf jeden Fall ist das jetzt schon, es macht schon sehr viel Spaß, aber es ist auch zum Teil sehr frustrierend. Und ich glaube, also wir kommunizieren ja auch viel miteinander zu dritt. Ich glaube, das ist bei uns allen so. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich so von anderen Coaches weiß, das ist bei denen genauso. Also du kannst jetzt nicht erwarten, dass da auf jeden Fall nur Good Vibes sind und du dich den ganzen Tag freust, ah, cool, heute wieder 5er Beugen aufschreiben und danach schön Schläfchen im Bettchen machen. So ist es leider nicht. So cool es wäre.
Ja, ich glaube auch, was du gesagt hast mit dem Geld ist ganz wichtig, dass du dir denkst, für 150 Euro für ein Hobby muss ich was richtig Krasses abliefern. Ich glaube, viele denken sich so, ja, wenn du jetzt einen Vortrag hältst, so, ne, du bist eingeladen als Speaker, dann kriegst du halt das in einer Stunde, so, ne. Und wenn du anfängst, dir dein Stundengehalt schon auszurechnen und daraus deinen Preis ermittelst und sagst, ja, guck mal, wie viele Minuten und Stunden ich jetzt schon in dich investiert habe, dann kannst du lassen.
Ja, ja.
Dann kannst du es wirklich, dann, komm, da geht, komm, es geht lass, hier nicht darum, lass. Wie viel Zeit du, ja, es geht hier nicht darum, wie viel Zeit du absitzt, es geht darum, wie viel Wert du kreierst, bezahlbaren Wert. Und da muss halt einiges rauskommen. Und ja, auch was Falk sagt, diese ganzen Aktionen mit Kommunikation, das ist jetzt nicht so nach dem Motto, wir mussten das machen und sind jetzt fertig damit. So, das ist unser täglicher Struggle. Und ich finde, man lernt sehr viel über sich selbst. Wenn man das wirklich will, dann muss man auch sehr viel an sich ändern und an sich arbeiten und reflektieren und auch mitunter sich dann helfen lassen. Ich glaube, am Anfang, als wir so hier Birdgang gemacht haben, war immer so der Vibe, den ich auch bekommen habe. Ich will nicht, dass die anderen beiden denken, dass ich meinen Job schlecht mache und dass ich gut bin. Und ich glaube, der ist sehr krass geswitcht in, hey, wir müssen alle besser werden und wir strugglen alle und stellen hier auch Fragen über Kommunikation, wie kommuniziere ich das, wie soll ich mit dem Problem umgehen. Ich hatte gestern so einen Podcast von Brozap gehört, der war hier bei irgendwie Ben Unscripted, was ja auch manchmal so ein bisschen, naja, Aluhut ist.
Okay.
Und ich habe den immer sehr respektiert und dachte so, ja, der ist halt super smart, aber da habe ich mal so verstanden, nochmal für mich so, warum Expertokratien nicht funktionieren werden. Also wo so Fachexperten in der Politik sitzen und nur so Fachexperten sind. Du hast gemerkt, der verliert komplett den Bezug zu dem normalen Menschen, Realität, was sind Alltagsprobleme. Er setzt sich dahin und Ben will ihn so aus ihm rauskriegen, ja. So ich als Normalo, ne? Was kann ich machen, so Minimum Effective Dose. Und dann sagt er so, zweimal die Woche, eine Stunde, da kriegst du die meisten Health Benefits schon raus. Super, finde ich eine tolle. Und dann sagt er, was muss ich da machen? Sag mir mal, was soll ich in dieser Stunde machen? Und dann fängt er da an, klar, so eine Beugebewegung und eine Hüftbewegung. Dann gehst du, ja, cool. Ne? Und er sagt auch, ist egal, ob Black bist oder was, einfach erstmal machen. Und dann fängt er an, über Waden zu reden. Und dann merkst du auch schon, wie der Ben sagt, ja gut, ich will ja aber, komm, Waden, sagst du ja selber. Und dann fängt er an, da mit Waden und Dings und Isolation. Ich denk so, Digga, da hören Leute zu, die machen keinen Sport. Du verstehst gerade nicht, mit wem du hier redest und wie du das kommunizierst. Das war erstmal so ein kleines Ding. Aber dann fängt er an mit Protein-Recommendations und sagte, wir sollen ja alle versuchen, 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das sollte man schon probieren. Und da denke ich mir so, geil, super, Brozap, du hast gerade alle, die hier so ein bisschen offen zugehört haben, haben gerade sofort wieder abgeschaltet. Weil keiner von denen wird es schaffen, 2,5 Gramm Protein zu sich zu nehmen. Zweitens ist es das absolute Maximum mit Spielraum, Standardvarianz nach oben, wo man denkt, das wäre der maximale Punkt, wo man garantiert kein mehr Benefit bekommt, wenn man noch mehr nimmt.
Ja, also natürlich das absolute Maximum ist zweieinhalb. Du musst ja einfach nur ein bisschen was von Evo bestellen. Hä?
Da hat er zum Glück auch gesagt, hey, er ist eine Supplement Company und lalala. Also hat es auch gesagt, dass die da, dass er natürlich nicht bias-free ist und so. Aber Digga, und dann sitzt Ben da, naja, also muss ich 5 Steaks am Tag essen oder was? Und er dann so, naja, ja, wäre schon gut. Und dann sitze ich mir da und denke so, du Trottel, du hast gerade alle verloren, die dazuhören. Allen, denen du halt die Chance hättest, ein bisschen was rüberzubringen. Und ja, das meine ich, dass auch da eben die Profis manchmal offensichtlich Probleme haben mit Kommunikation. Und vor allen Dingen, wie kann ich den anderen gerade abholen? Wo befindet er sich gerade? Welche Steps muss ich gehen? Wie muss ich kommunizieren, um den langsam dahin zu bringen? Und ja, also das strugglen wir, glaube ich, aber auch halt hart, ne? Denken halt ganz oft, was ist das für eine Pussy, reißt sich zusammen. Aber du wärst halt ein Trottel, wenn du das so kommunizierst. Und ich war bestimmt da auch mal, oder bin bestimmt auch in sehr vielen Sachen noch eine übelste, okay, wir wollen jetzt hier keine, du weißt schon, aber Weichei halt, ne?
Übelster Ingo.
Übelster Larry. Und ja, also das, was ich halt vorhin sagen wollte, ist, dein Wille, das zu machen und dein Investment muss so hoch sein, dass du das halt alles in Kauf nimmst, ne? Und dann erfüllt dich das auch, wenn du dich dann auch über Sachen, die du schlecht kannst oder die du nicht machen wolltest, drüber hinwegsetzt. Ich weiß hier, Powerlifting Now haben die auch gesagt, die hatten zum Beispiel keine Ahnung, also sie haben gemerkt, mit Sumo kennen die sich gut aus, aber die haben halt, weil die struggle bei Convi. Was machen die? Die haben mit Absicht ganz viele Convi-Lifter ins Roster aufgenommen, um einfach das zu lernen, um Erfahrung zu sammeln, weil die halt besser werden wollten und nicht so, oh, ist unangenehm, drücke ich mich vor der Entscheidung so. Ja, und ich glaube, wenn, es ist auch so mit Sport anfangen, wenn du keinen Sport machst und erstmal sagst, naja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll und das, ich glaube, das ist das Problem von vielen, aber dann wird es auch schwer. Also, wenn du nicht schon sagst, ich mache erstmal irgendwas und dann versuche ich, das besser zu machen, mich dabei zu informieren, sondern ja, ich fange erst gar nicht an, weil ich nicht weiß, wie läuft es am besten, dann wird es schon schwer, glaube ich, da den Drive reinzukriegen, den man dafür braucht.
Ich würde mich da anschließen, es gibt so diesen einen Turning Point auch in unserer gemeinsamen Genese, wo dieses, ich versuche den anderen zu zeigen, dass ich ein guter Coach bin, überschritten war und man wirklich aktiv angefangen hat, einfach die Probleme zu diskutieren. Und das ist das aller wertvollste, was man haben kann in irgendeiner Zusammenarbeit, in irgendeiner Richtung. Sich die Meinung von anderen Leuten einzuholen, denen man vertraut und denen man wirklich ohne jetzt irgendwie Gesicht wahren zu müssen, einfach mal komplett die Fakten auf den Tisch. Hier, ich habe das Problem, ich bin komplett überfordert damit, ich weiß nicht, was ich hier machen soll.
Boah, ihr freut euch gleich aufs nächste Skill-Meeting, Alter.
Geil.
Zieh dir schon mal Mütze auf. Es wird wild.
Du kriegst es dahin, also ne, du wirfst es dahin und auch die Receiving Ends, ja, die kriegen das dann hingeworfen und müssen sich dann erstmal mit dem Problem auseinandersetzen. Wenn du Glück hast, hat einer von den anderen das schon mal gehabt, so wenigstens artverwandt und hat es schon mal irgendwie gelöst, ungefähr, und dann kann man das ausdiskutieren. Aber zu dritt an einem Problem zu arbeiten, ist, glaube ich, deutlich effektiver, als allein an einem Problem zu arbeiten. Und wenn man diesen falschen Stolz dann irgendwann abgelegt hat und sich zusammensetzt und alles einfach mal wirklich nackt diskutiert, und auch die Probleme, wisst schon, was ich meine. Das war so, glaube ich, der wichtigste Schritt. Einfach sich ohne Vorbehalte da hinzusetzen und einfach mal komplett alles bare zu besprechen.
Ich glaube auch, Dreistigkeit siegt einfach, ne? Wenn du was verkaufen willst, ist natürlich die Frage, wie nachhaltig ist sowas? Wenn du immer rumrennst und sagst, ich bin der Geilste, ich weiß alles, und ich glaube, viele reden sich das dann noch ein, das habe ich durchgespielt, das funktioniert so, und wenn das nicht klappt, dann ist der Athlet schuld so. Ich meine, wir waren in vielen Coachings, wo wir auch das Gefühl hatten, die Leute haben halt ihren einen Standardplan, und wenn er nicht klappt, dann selber schuld, und wenn er klappt, so, ja, funktioniert so irgendwie, dann passt das jetzt erstmal. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, wir leben gerade in einer Zeit, wo du von jedem krassen Athleten die Pläne online hast. Wir leben in einem, oder zumindest halt auf Instagram verfügbar, der nachvollziehen kannst. Wir leben in einer Zeit, wo die Top-Coaches, ob es ein Jason ist, der ein riesen TSG-Mentorship anbietet, ob es Marcellus und Steve und Sean sind, die wirklich krassen Content auf Powerlifting Now machen. Wir leben in einer Zeit, wo es halt so viel Online-Coaching, Mentorships und was weiß ich gibt. Und wenn man da überlegt, wir nehmen Preis, dann ist echt die Frage, ich habe hier gerade die Chance von jemandem, der das, was ich machen will, auf der höchsten Level erfolgreich macht und das schon seit 10 Jahren, also nicht alle, aber ne, dann warum will ich mir das nicht anhören? Warum sitze ich nicht hier und sage, hey, ich muss mir das sofort anhören? So, wenn ich sowas sehe, denke ich mir so, geil, ich bin so hyped, ich will das sofort wissen. Weil man da halt natürlich dann sich das spart, 10 Jahre selbst die Erfahrung zu sammeln und das wahrscheinlich auch schlechter macht als die und dann halt daran anknüpfen kann. Und ich kenne aber viele Leute, die haben weder einen Mentorship gemacht, noch sich, also klar, die waren einmal bei einem Alex Pürzel, das habe ich jetzt ja aufgegriffen, aber was ich sagen will ist, die nehmen das halt überhaupt nicht wahr und denken dann, wieso, habe ich nicht nötig oder ach, so viel Geld will ich jetzt nicht oder Zeit investieren, warum, passt doch irgendwie. Das zeigt mir dann so, ja, okay, dann kann da kein richtiger Grind hinter sein, wenn man nicht der Meinung ist, man kann da besser werden, so, wenn man den Besten der Besten zuhört.
Beste immer der gute alte Dipple Strength Coach in der Bio.
Was ist das?
Das ist doch vom Intelligent Strength. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das gab es doch früher. Das war dann irgendwie so eine, ja, wie so ein.
Ah, du hast Kurs? Das so Zertifikat gemacht, ne?
Ja, ja, also das haben auch, ich weiß auch, das haben noch urviele auch in der Bio drinne stehen. Und da in ihrer Insta-Bio, da denke ich mir auch, ja, aber was ist denn so seitdem passiert? Also, was ist so? Was kam danach? Kam danach noch irgendwas? Oder ist das einfach dabei geblieben? Und das muss ja auch nicht mal schlecht sein, aber ich glaube, wir alle oder uns alle vereint so ein bisschen auch diese, das Sigma-Grindset, da besser zu werden und sich alles Mögliche Neue reinzuziehen.
Ich muss auch nochmal anknüpfen an die Folge mit Coach Quees und eine Sache, die ich bei MTMT übrigens super Podcast, hört den euch an. Sind wie viel? 250 Folgen plus, wo ihr sehr viel lernen könnt. Da ist ja auch so ein bisschen das Mindset dazu und da würde ich mich auch 100% abschließen. Zertifikate sind nichts wert, erstmal. Also du kannst dich für jegliche Fitnesstrainer blablablub Lizenzen hinsetzen und die machen und einen Test schreiben und fertig. Es interessiert. Jeder
ein Zertifikat ausstellen dir.
Genau, es interessiert keine Sau. Es ist völlig egal, wer du bist, was du machst und dort ein Zertifikat hinlegst. Es juckt keine Sau. Du musst erstens, auch hier MTMT zitiert, ein Menschenmensch sein. Du musst es schaffen, mit den Menschen kommunizieren zu können und denen vermitteln zu können, was du möchtest. Und du musst dich dahinter klemmen und lernen, Probleme zu lösen. Und die löst du nicht, wenn du dich hinstellst und sagst, ich bin, wie heißt das, Dipple Strength Coach. Cool. Damit ist das Problem nicht gelöst. Damit kannst du vielleicht, ja, ist vielleicht gut für den Verkauf und gut, um deinen Namen, deine Marke zu bewerben. Ja. Aber alles andere hilft dir das nicht. Du musst Methoden lernen, die dir helfen, Probleme anzugehen und zu lösen. Und das kriegst du nur hin, wenn du in der Praxis bist und wenn du mit Leuten redest, die in der Praxis sind und deine Probleme konkret kommunizierst und daraus lernst.
Ich glaube, das ist auch wirklich das Geilste überhaupt, wenn du einfach Fehler machst, die du vielleicht in dem Moment noch nicht so als Fehler siehst, aber du lernst halt draus, weil du denkst so, okay, wie kann ich das besser machen? Und irgendwann kommst du darauf wieder zurück und denkst dir dann, damn, was war das? Also ich will nicht sagen, was war das für ein Scheiß, aber Alter, ich weiß es jetzt so viel besser und ich weiß genau, was damals schiefgegangen ist. Und das ist ja so dieses Saying, du aus Fehlern lernt man am besten, oder wie ist das? Falk, kurz Quote bitte einfügen.
Ja, passt auch.
Okay. Dann, das ist einfach super gut und das ist halt auch das, was dich hier am weitesten bringt. So, du kannst dir alle möglichen...
Fehler sind die besten Lehrer.
Boah, ja, okay. Du kannst hier alle möglichen coolen Programming-Sachen und Vertingel hier und Dropset da reinziehen, aber wenn du halt das nicht verstehst, warum du das machst und dann das aus Fehlern erst lernst, dann ist es halt mega cool, weil dann weißt du genau, warum du das machst oder warum du das und das nicht mehr machst. Und das ist das, was dich am weitesten bringt. Und das ist auch voll okay zuzugeben, hier habe ich einen Fehler gemacht. Und das heißt, es ist voll okay, das macht dich als Coach nur auf jeden Fall noch besser. Und du musst ja nicht sagen, haha, ich bin seit 4 Jahren Coach, ich mache alles richtig.
Ja, Fehler und Schwächen einzugestehen. Ne? Wenn du da rumrennst und nicht, weiß ich nicht, Joey Flex bist und selbst die ganzen Top-Coaches, ne, die gehen an andere Podcasts, fragen, wie machst du das, sind in Kontakt, tauschen sich aus, weil die noch besser werden wollen und weil da ja auch noch gerade viel passiert. Und wenn man sich dann hinsetzt, noch keine 10 Athleten auf den Worlds jedes Jahr hat und auf Sheffield, dann sollte man sich vielleicht nicht hinsetzen und sagen, nö, ich mach das schon alles perfekt, also was, wo soll ich hier eine Schwäche haben? Wir müssen alle viel krasser werden. Und an den Kollegen kann ich nur sagen, wenn du Bock drauf hast, dann biete den Leuten, coach die Leute. Wenn du Leute coachen willst, fang einfach an, nimm keine Kohle für. Das kommt immer danach. Such dir Leute raus, die vielleicht Ambitionen haben. Und nimm jede freie Minute und frag dich, wie kann ich noch besser werden? So, es gibt alles da draußen. Guck dir halt alles an, was du findest, was du glaubst, was sinnvoll ist, und dann sortier aus.
Das ist der Grind, Leute. Da habt ihr die Antwort. Und damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge. Es war sehr dicht, sehr viel. Wir hoffen, es hat euch weitergeholfen in der einen oder anderen Entscheidungsfindung. Es war eine große Entscheidungsfolge heute.
Entscheidungsfolge.
Die Entscheidungsfolge. Sehr gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Vielen Dank an euch beide fürs wieder dabei sein. Ich freue mich gleich auf unser Skill-Meeting. Und wir hören uns nächste Woche wieder im Birdgame Powerlifting Podcast. Haut rein. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.